Der Predigttext zum heutigen Sonntag steht im ersten Johannesbrief, und zwar die Verse aus dem ersten Kapitel ab Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 6. Zeugen sein vom Leben im Lichte Jesu. Es heißt dort, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen. Wenn wir seine Gebote halten, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Zeugen sein vom Leben im Lichte Jesu. Wenn wir gerade in der Einleitung hörten, dass ja den Ungerechtigkeiten in dieser Welt nicht mit Steinen begegnet werden kann, sondern von uns begegnet werden soll mit dem Stein Christi, mit der Verkündigung der frohen Botschaft, dann sind wir dazu aufgerufen oder hinterfragt, passiert das überhaupt in unserem Leben? Der dritte Sonntag nach Trinitatis mit diesem Text ist zugleich eine Rückfrage, ist noch das Geschehen vorhanden, was zu Pfingsten in dem Leben des Einzelnen passiert ist? Vor 4 Wochen dachten wir an das Wunder der Gabe des Geistes Gottes zu Pfingsten. Vor 3 Wochen Trinitatis, die Zusammenführung Vater, Sohn und Heiliger Geist im Leben der Menschen, die ihn aufgenommen haben. Neues Leben. Ist denn das noch so? Der Apostel Johannes, der in großer Liebe nachfragt und deutlich macht, nicht als Vorschrift, sondern als Hinweis oder Herausforderung, ist das noch bei dir so? Denke einfach mal daran, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wir werden abgefragt oder erinnert daran, was das persönliche Pfingsten, das heißt die Neugeburt, in uns ausgerichtet hat. Und die Frage dann lautet, ist das noch vorhanden, was wir empfangen haben? Was wir empfangen haben im persönlichen Pfingsten, hat sich die Gemeinschaft mit Gott in unserem Leben verändert? Oder ist sie tiefer geworden in Jesus Christus? Hat sie seit der Wiedergeburt Fortschritte gemacht, diese Gemeinschaft mit dem Herrn? Das ist diese Fragestellung, die hier zugleich aufbricht. Ist mein Leben in der Neuprägung durch den Heiligen Geist dem Wesen Jesu näher gekommen, denn wir lasen ja gerade, wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Ist das bei mir passiert? Oder bin ich dort rückläufig geworden? Denn das neue Leben als Heilige, als Auserwählte, wie es auch im Kolosserbrief steht, soll doch hervorbringen herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Werdegänge in unserem Leben. Den Nächsten ertragen können, vergeben können, so wie Christus uns vergeben hat, und über alles das Band der Liebe knüpfen. Stehen wir noch in diesem Werdegang? Als wir wiedergeboren wurden, zu Pfingsten, zum persönlichen Pfingsten, war das ja vorhanden. Es war einfach da. Besteht noch der innere Wunsch, im Lichte des Heilandes zu leben? Ihm alles zu überlassen, weil er uns neues Leben geschenkt hat und Neugestaltung unseres Lebens vollführen will? In einem Lied des Holländers Van de Venter heißt es bekennend: Alles will ich Jesus weihen. Nichts mehr will ich nennen mein. Leib und Seele, Gut und Habe, alles soll sein eigen sein. Und in der zweiten Strophe: Alles will ich Jesu weihen, all mein Herz zu ihm sich neigt, all mein sündger, stolzer Wille sich dem Herrn gehorsam beugt. Und in einer weiteren Strophe: Alles will ich Jesus weihen, meines Geistes beste Kraft, all mein Denken, all mein Streben, alles, was mein Tagwerk schafft. Und der Refrain lautet immer wieder: Alles will ich Jesu weihen, dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Das ist ganz gewiss ein Bekenntnis aus der Erfahrung mit Pfingsten, der Gabe des Heiligen Geistes. Aber steht das Bekenntnis heute noch? Oder sind wir da rückläufig geworden? In der Apostelgeschichte war es ja am Anfang der ersten Gemeinde so: Alles will ich Jesus weihen. Apostelgeschichte 2, 40 und weitere, da heißt das dann, dass sie ja sich untereinander ermahnen ließen, diesen neuen Weg zu gehen. Und die sein Wort annahmen, die ließen sich taufen. Und es wurden täglich hinzugefügt Menschen, die da glaubten. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Sie blieben einfach: Alles will ich Jesus weihen. Sie blieben in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet: Alles will ich Jesus weihen. Es kam aber auch Furcht über alle Seelen, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Alles will ich Jesus weihen. Und dann heißt es: Und sie lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Alles will ich Jesus weihen. Ist dieser Zustand noch in meinem, in unserem Herzen? Nicht nur ein guter Anfang zu Pfingsten ist ja wichtig, sondern ein Fortgang, eine Weiterführung bis zur Vollendung. Das gute Ende einer Laufbahn ist wichtig in der Liebe zu Gott und den Glaubensgeschwistern. Wir stehen ja jetzt gerade in einer Situation der Fußball-Weltmeisterschaft, und da sind ja wohl etliche Spiele, ich weiß nicht wie viel, schon gespielt worden. Auch etliche gewonnen worden von diesen und jenen. Aber das ist noch nicht das Endresultat. Da kommen ja sicher noch viele Spiele. Mal sehen, ob diese und jene Mannschaft durchhält bis zum Schluss. Der Anfangssieg ist noch nicht der Endsieg. Alles will ich Jesus weihen. Dass der gute Anfang nicht immer eine gute Fortführung bis zum Glaubensziel erfährt, sehen wir ja auch in den Sendschreiben, die an die Gemeinden gegeben werden mussten, um deutlich zu machen, du hast ja gut angefangen, aber bitteschön, es muss doch weitergehen. Bleibe doch nicht stehen. Ich will da mal nur drei nennen. Bei der ersten Gemeinde zu Ephesus, da sagt der Herr in Kapitel 2, Offenbarung 2, Vers 2, ich kenne doch deine Werke. Ich kenne deine Mühsal und deine Geduld. Ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die da sagen, sie seien Apostel, sind's nicht, und hast sie als Lügner erfunden. Der Herr könnte sagen, ich weiß, wie viele Schriften du liest, wo drin geschrieben steht, was alles falsch ist, und du bereicherst dich dadurch, um zu erkennen, was falsch ist, weiß der Herr. Aber dann in Vers 4, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Alles willst du Jesus weihen? Ja, du hast gut angefangen, du machst auch viel. Du bist fleißig, du hast viel Mühe und Arbeit, aber die erste Liebe von Pfingsten, ist sie noch da? Und wenn wir einmal weiterschauen in die Gemeinde zu Pergamon, da sagt der Herr in Vers 13, ich weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron Satans ist. Ich kenne deine Umgebung, wo du lebst. Ich weiß, dass du es schwer hast, aber du hältst an meinem Namen fest, hast den Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, da Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde. Aber ich habe trotzdem was gegen dich. Du hast nicht weitergemacht. Ich habe gegen dich, du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der dem Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Ich habe gegen dich, dass du in der Vermischung lebst, dass du nicht allein bei mir geblieben bist. Oder die Gemeinde zu Thyatira. In Vers 19, da sagt der Herr, ich kenne deine Werke, doch, das weiß ich. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust darin. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die da sagt, sie sei eine Prophetin und noch etwas hinzutut zu der Lehre, die ihr bekommen habt, habe ich gegen dich. Du bist nicht mehr einseitig bei Pfingsten geblieben, sondern du hast Dinge zugelassen, die dich abhalten, weiter auf dem guten Weg des Glaubens zu gehen, hin zur Vollendung. Denn wer da sagt, er bleibt in ihm, der soll auch leben wie Jesus. Merken wir? Im Vorfeld in unserer Gebetsgemeinschaft haben wir festgestellt, dass es doch sehr schwierig ist, wenn man so eine Woche hinter sich hat, auf dem schmalen Weg geblieben zu sein. Wir stellten für uns fest, dass alle irgendwie von dem schmalen Weg leicht abweichen können. Und das ist das, was uns auch hier am Sonntag, am dritten Sonntag nach Trinitatis neu in Erinnerung gebracht werden soll. Denkt daran, wer ihr seid durch Jesus Christus. Heilige, Gerufene, ihr gehört euch nicht mehr selbst. Der Herr sagt, ich weiß die äußeren Umstände, ich kenne dich genau, aber du hast nicht Acht gehabt auf den Anfang. Du hast nicht weitergemacht, wie es am Anfang war, wo du von nichts sagtest, dass es deins wäre, sondern alles will ich Jesus weihen. Wir sind aufgefordert, weiterzumachen. Denn was sollen wir denn sein? Johannes, er spricht ja davon, dass auch er ein Zeuge der Gnade Jesu ist. Wir sollen Zeugen des Lebens im Lichte Jesu sein. Zeugen sein. Wie lebt man im Lichte? Schon in der Apostelgeschichte sagte nach Pfingsten die Apostel Petrus und auch Johannes, dass sie Zeugen sind. Der Herr hat es verheißen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr sollt Zeugen sein, nicht nur mit Worten, sondern mit eurem Leben, mit meinem Leben. Zeuge sein. Was ist das Leben im Licht, das neue Leben? Und auch in Kapitel 2 sprach ja dann Petrus in der Rechtfertigungspredigt, weil ja viele dachten, da ist was Ungehöriges geschehen und die Jünger sind doch alle betrunken, da ist etwas Unordentliches. Und er redete davon, was wirklich passiert ist, und sagte dann, dass dieser Jesus, den ihr abgelehnt habt, der und den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden von den Toten. Und wir sind seine Zeugen. Wir sind des Zeugen, Kapitel 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir Zeugen. Und auch im dritten Kapitel, wo es dann um die Praxis ging, da wurde ein Gelähmter geheilt, der da saß an der Tür zum Tempelplatz, an der Tür der Söhne. Und die Leute verwunderten sich darüber. Und dann sagte auch wieder hier der Apostel, das war ja Petrus und Johannes, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Dessen sind wir Zeugen. Wir sind Zeugen dieses neuen Lebens, denn durch den Glauben an seinen Namen hat dieser hier neue Kraft bekommen, er ist stark gemacht worden. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt hat, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer allen Augen. Ihr seid Zeugen. Bin ich noch ein Zeuge des neuen Lebens von Pfingsten? Und als die Jünger vor den Hohen Rat gestellt worden sind, in Kapitel 5, sie wurden ja immer wieder beschuldigt, falsche Zeugen und Propheten zu sein. Und man verbot ihnen, in dem Namen Jesu zu predigen. Und da sagten sie, Kapitel 5, Vers 29, man muss doch Gott mehr gehorchen. Wir müssen doch Zeugen sein. Das ist Gehorsam. Wir müssen doch in dieser Welt Zeugen sein. Du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn die Menschen sagen, du darfst kein Zeuge mehr sein, musst du nicht darauf hören. Du sollst Zeuge sein. Der Gott, unser Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens. Merken wir, wozu wir an diesem dritten Sonntag nach Trinitatis neu aufgerufen werden? Zeugen des Lebens im Licht Christi zu sein. Wie sieht das aus? Nicht nur darüber referieren, das kann man leicht, sondern sich fragen, lebe ich darin? Ist mein Leben ein Zeugnis des Lichtes in Christus? Wir sollen Zeugen sein. Ich will uns da mal diese Punkte hier in unserem Text kurz auflisten. In Vers 5. Das ist nämlich die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht. Wir sollen Zeugen sein davon, Gott ist Licht. Und dass in ihm keine Finsternis ist. Zeugen davon, dass Gottes Wort die absolute Wahrheit ist und das Leben aus ihm absolut klar und rein ist. Zeugen davon. Zeugen davon, dass der Wandel in der Finsternis gar nichts mit Gott zu tun hat. Vers 6. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wandeln aber in der Finsternis, dann lügen wir, tun nicht die Wahrheit. Zeugen davon, wer in der Finsternis ist, hat mit Gott nichts zu tun. Das sind die klaren Konturen, die durch das Zeugnis der Kinder Gottes in der Welt sichtbar werden sollen. In Vers 7, dass der Wandel in dem Lichte Jesu ein Wandel ist in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und der Gemeinschaft auch untereinander. Dass es gar keine Gemeinschaft, echte Gemeinschaft unter Menschen gibt, außer im Lichte Jesu. Das sollen wir bezeugen. Das können wir bezeugen als Kinder Gottes. Und in Vers 8, wir sollen Zeugen sein, dass wenn jemand sagt, er hätte gar nicht gesündigt oder wir haben keine Sünde, dann stimmt das absolut nicht, wir sind Lügner. Wer da sagt, er hat nicht gesündigt, ist ein Lügner. Davon dürfen wir Zeuge sein. Ja, wir selber wissen ja, dass wir gesündigt haben und darum ja auch Jesus Christus angenommen haben. Allerdings dürfen wir dann auch Zeugen sein davon, in Vers 9, dass Sündenbekenntnis nicht zwangsläufig eine Verurteilung unseres Lebens nach sich zieht, sondern wir dürfen sagen, wir werden gereinigt, wir wurden gereinigt, wir wurden erlöst, wir wurden gesegnet, wir dürfen jetzt im neuen Leben leben. Gott hat uns nicht verdammt. Ich darf ein Zeuge sein. Wir dürfen auch Zeugen sein, im Blick auf die ersten beiden Verse im zweiten Kapitel, dass wir Kraft bekommen, nicht erneut der Sünde dienen zu müssen. Und wenn es passiert sein sollte, dass wir abermals mit dem reden dürfen, der uns am Kreuz versöhnt hat, Jesus Christus. Ich darf Zeuge sein. Ja, ich habe was falsch gemacht, aber ich habe gebetet, mir ist vergeben worden, ich bin wieder froh und glücklich. Ich bin ein Zeuge davon. Nicht nur mit Worten, sondern andere sollen sehen, dass das in meinem Herzen pulsiert. Ich bin frei geworden von meinem Falschen, was ich gerade getan habe. Am nächsten, Gott hat mir vergeben, abermals, ich durfte wieder aufstehen, ich bin ein Zeuge davon. Und ich bin ein Zeuge davon, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Ich verlasse mich auf sein Wort. Ich will tun, was er gebietet. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und andere sollen das auch merken, dass wir dadurch Jesus kennen. Denn wer sein Wort hält, in dem ist wirklich die Liebe Gottes vollkommen vorhanden. Zeuge sein. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wir sind Zeugen auch darüber, dass wer das Wort Gottes verachtet, der lebt in der Finsternis. Dem geht es nicht gut. Der hat kein gutes Ende zu erwarten. Wir sind Zeugen darüber, dass wenn man in Jesus bleibt, hat man die Kraft, ihm verpflichtend zu leben. Man ist frei geworden von sich selbst. Gott ist Licht. Das bedeutet doch, er ist die absolute Gerechtigkeit. Da, wo absolute Gerechtigkeit ist, da ist Licht und da ist Leben. Er hat uns gerecht gemacht. Darum wurde es Licht in uns. Wir sind gereinigt durch das Blut des Lammes. Denn Gott schied schon bei der Schöpfung das Licht von der Finsternis. Es musste geschieden werden. Ja, so lesen wir es ja in 1. Mose 1, 3 bis 4. Gott sprach, es werde Licht. Und dann schied er das Licht von der Finsternis. In Jesus Christus sprach er zu uns, es werde Licht in dir. Und jetzt scheide ich das Licht von der Finsternis in dir, dass keine Finsternis da sein wird. Das hat keine Gemeinschaft miteinander, Licht und Finsternis. Gott ist Licht. Denn wir sollen verkündigen das neue Leben von Pfingsten, von dem persönlichen Pfingsten, was wir erlebt haben, die Neugeburt. Petrus, der hat es so in seinem ersten Brief geschrieben, Kapitel 2, Vers 9, und hat gesagt, ihr seid doch das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Wovon? Von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das sollt ihr verkündigen. Ihr seid dann berufen worden, die ihr ja einst kein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart. Ihr wart in der Finsternis, nun aber in Gnaden, im Licht, so wie es in Hosea 2 steht. Ja, das sollt ihr verkündigen. Ihr sollt verkündigen das neue Wesen, wie sagt es der Apostel Paulus in 1. Korinther 13, wo er sagt, ihr sollt die Liebe Gottes verkündigen. Das ist Licht. Gottes Liebe ist Licht. Und diese Liebe, wie ist sie im Lichte? Sie ist langmütig, sie ist freundlich, sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich auch nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, das ist Licht. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, das ist Licht. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern freut sich der Wahrheit. Sie erträgt alles, das ist Licht. Sie glaubt alles, das ist Licht. Sie hofft alles, sie duldet alles, das ist Licht. Das ist das, wovon Johannes hier in seinem ersten Brief auch schreibt, dass wir in diesem Lichte wandeln sollen, um Verkündiger zu sein. Und wir sollen keine Sünde, keine Finsternis erneut zulassen. Der Rückfall in das Leben der Finsternis wäre ja ein Rückfall von der Hingabe des Lebens an Christus in das Leben der Eigenführung, indem man wieder zurückfällt in das eigene Leben. Ja, und wenn ich das wieder aufgreifen darf, was wir gesagt haben, dass wir uns am Anfang sagten, jeder weicht irgendwie von dem schmalen Weg ab, dann ist es ja ein Abweichen in das eigene Leben wieder hinein, in die Selbstbestimmung hinein. Heraus aus der Bestimmung durch Gottes Geist, der in der ersten Gemeinde so wirkte, dass keiner mehr von sich was sprach und wollte, sondern nur seinen Erlöser. Rückfall in die Finsternis unter die eigene Lebensführung soll nicht stattfinden. Um gleich am Anfang der neuen Gemeinde, die ja im Lichte wandelte, deutlich zu machen, was das nicht ist und wie es nicht sein soll, haben wir das Beispiel von Ananias und Sapphira bekommen. Es waren ja Menschen, ein Ehepaar, was sich wirklich für den Herrn entschieden hat und anfing im Licht zu wandeln und natürlich auch mithalten wollten mit dem Leben im Licht. Barnabas verkaufte seinen Acker, gab das Geld für die Gemeinde, für die Armen. Andere taten das auch und sie wollten nicht zurückstehen und wollten es auch tun. Wir gehören doch jetzt Jesus. Aber sie fielen zurück in ihr persönliches Leben und nahmen ein wenig von diesem Gelde weg, des verkauften Ackers, und behaupteten dem Apostel Petrus gegenüber, sie würden das ganze Geld geben. Aber der Heilige Geist zeigt auf, nein, Wandel im Licht sieht anders aus. Wenn ihr zurückfallt in die Selbstbestimmung, könnt ihr nicht zum Diener in dem Reiche Gottes auf Erden gebraucht werden. Und der Ananias, er starb. Und seine Frau kam hinterher, sie wurde gefragt, ist es wirklich so, dass ihr das ganze Geld gegeben habt vom Verkauf des Ackers? Ja, ist so. Warum lügst du denn auch schon wieder? Du fällst wieder zurück in die Selbstbestimmung deines Lebens und das ist nicht der Wandel im Licht. Auch du kannst nicht gebraucht werden als Zeuge in dieser Welt. Merken wir, gleich am Anfang wurde das deutlich gemacht. Scheidung von Licht und Finsternis. Gott will uns als seine Zeugen gebrauchen. Wir können uns fragen, auch heute, ist Trinitatis noch eine vordergründige Erfahrung und Tatsache in unserem Glaubensleben? Vater, Sohn und Heiliger Geist, Neugeburt, neues Leben, Lichtleben. Paulus mahnte ja auch und schrieb in Philipper 3, Vers 20 und sagt, unser Wandel, unsere Heimat, unser Zuhause ist doch im Himmel. Von dort leben wir jetzt. Und von dort warten wir auf das Ende, dass der Herr kommt, dass er sich offenbart. Oder an die Gemeinde zu Rom schrieb er in Kapitel 6, Vers 4 und sagte dann, wenn ihr doch mit Christus begraben seid durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln, im Licht. Wir sollen doch Zeugen sein. Und in dem Brief an die Galater, das zieht sich ja immer wieder durch die ganze Schrift, dasselbe. Kapitel 5, Vers 24. Die Christus Jesus angehören, die haben doch ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geiste wandeln. Im Lichte zeigt es. Lasst uns nicht eitler Ehre nachgehen und einander herausfordern und beneiden. Oder noch einmal der Apostel Petrus, der von Anfang an auch dabei war und das kennenlernte, was Pfingsten bedeutete und eine neue Kreatur empfing. Er sagt in 1. Petrus 4 ganz deutlich, dass es ja genug ist, dass wir in der Finsternis gelebt haben, und sagt, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, wappnet euch doch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebt. Ein Beispiel noch, auch im Alten Testament, darüber, dass jemand im Lichte Gottes, seines Wortes leben kann. Aber wenn er eingeholt wird durch die materiellen Erscheinungen, wieder zurückfällt in die Finsternis. Wir kennen dieses von 2. Könige 5, wo es ja darum ging, dass aus Syrien der Naaman kam mit seinem Aussatz, weil er gehört hatte, es gibt einen Propheten in Israel. Und er suchte Heilung. Und als er dem Elisa begegnete und er sagte, geh und tauche dich nieder dort im Jordan, und er es nicht wollte, aber dann doch tat und feststellte, tatsächlich, ich bin ja geheilt worden, ging er zurück zu dem Elisa und wollte ihn beschenken. Aber Elisa hat gesagt, nein, ich nehme doch nichts jetzt, sondern geh du hin in Frieden. Aber sein Diener, der Gehasi, der wurde von der Materie wieder eingeholt. Und er sagte, nein, eigentlich müsste der was geben. Und dann erfand er Dinge, hat er gelogen, um an die materiellen Güter des Naaman zu kommen. Hat gesagt, da sind jetzt welche gekommen, Propheten, Schüler, und die brauchen was. Ja, ja, dann nimm mal hin, sagt Naaman, Silber hier und Kleider und so fort. Und Elisa kriegte das mit und sagte, ja, wenn du jetzt wieder in der Finsternis wandelst, dann musst du auch alles annehmen. Du wirst jetzt den Aussatz kriegen, der von Naaman gewichen ist. Und in deiner ganzen Sippe wird das immer wieder durchdringen. Wandel in der Finsternis, zurückgefallen. Er war der Diener von Elisa. Er war mit ihm im Lichte. Er wandelte nach dem Worte Gottes und nun trachtete er wieder nach den irdischen Dingen. Und dann sagte er, ja gut, dann musst du auch die Konsequenz tragen. Du kriegst den Aussatz. Schlimm. Also wandel im Licht die übrige Zeit deines Lebens. Denn Elisa wollte deutlich machen, dass Gottes Barmherzigkeit und Liebe diesen Mann aus Syrien, den Naaman geheilt hat. Es war Gott. Und Gehasi suchte darin seinen Vorteil. Und er wurde belastet. Was sagt der Herr Jesus? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird darin sein. Dritte Sonntag nach Trinitatis. Erlebe ich noch mein persönliches Pfingsten? Es geht ja um die Liebe zu unserem Erlöser und Heiland. Das Bekenntnis der Wahrheit, dass wir durch ihn befreit worden sind, soll in uns weiter pulsieren und spürbar und sichtbar werden. Zu Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes, Gabe des neuen Lebens, setzte Gottes Liebe in uns frei, machte neue Menschen aus uns, so wie es in 1. Johannes 4 auch steht, wer dann Gott liebt, der hat die Befähigkeit, auch seinen Nächsten plötzlich zu lieben. Brüder und Schwestern, das ist neu, das konnten wir vorher nicht, das ist neu. Das Leben mit Jesus in der Wahrheit, im Licht, kann nur ein gereinigtes Gefäß empfangen. Und nur dort kann es stattfinden. Und ich habe mich gefreut, neu lesen zu können, in 2. Mose 22, Vers 20. Da sollte ja Öl für den Leuchter hergestellt werden. Und dann heißt es, es muss ein absolut das gereinigste Öl sein, was man dazu braucht. Anders kann man nicht gebrauchen. Das allerheiligste gereinigte Blut, Öl für diesen Leuchter, der dort Licht spenden sollte zur Ehre Gottes und einladen sollte, im Licht zu leben. Das allerreinste Öl, heißt es hier. Das sollt ihr herstellen. Nichts weniger, nichts weniger. Darum sollen wir in Jesus bleiben. Wir sollen tatsächlich, wie es einmal auch Spurgeon sagte, Rückgrat des Glaubens zeigen. Er sagte Folgendes: Wir sollen doch endlich anfangen zu wissen, was wir wissen. Also darin zu leben. Zu glauben, was wir glauben, und unseren Fuß fest aufzusetzen und sagen, so Gott mir hilft, will ich ihn nie verlassen, seine Wahrheit nie drangeben. Und dann weist er darauf hin, welches Glaubensrückgrat auch der Reformator Martin Luther bewies, während er ja auf dem Reichstag zu Worms war und zum Widerruf aufgefordert worden ist über seine Schriften, sagt er, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Er berief sich ganz auf seinen Heiland. Er war entschlossen, wenn es sein musste, lieber seinen Leib den Flammen anzuvertrauen, als nur ein einziges Wort des Allerhöchsten zu verleugnen oder gegen das Licht zu sündigen, das er empfangen hatte. Das ist eine Glaubensentscheidung, ein Glaubensrückgrat. Und ich möchte zum Schluss dann auch noch mal eine Äußerung von diesem gesegneten Mann, Bibellehrer und Verkündiger Oswald Chambers uns nahe bringen. Was sagt er dazu und sagte dazu? Er ist ja schon lange beim Herrn. Und er sagte, hast du schon einmal daran gedacht, dass du vor Gott für andere verantwortlich bist? Wenn ich mir zum Beispiel in meinem Privatleben erlaube, Gott nicht zu gehorchen, leiden andere in meiner Umgebung darunter. Dann sagst du vielleicht, wie kann ich denn diesem Maßstab Gottes entsprechen? Und er sagt, dass du tüchtig bist. Das kommt nur vom Herrn. Dann kannst du entsprechen. Wenn du aber Egoismus, geistiger Nachlässigkeit, moralischer Dickfälligkeit oder geistiger Schwächeraum gibst, dann leiden alle darunter, die mit dir zu tun haben. Wie viele von uns sind bereit, stellt er die Frage, rückhaltlos alle nervliche, geistige, sittliche und geistliche Kraft für Jesus zu verbrauchen? Das meint Gott mit dem Wort Zeuge sein. Aber das braucht Zeit. Sei also geduldig mit dir selbst. Aber schau nach vorne. Vergiss nicht, Gott kann leicht jeden von uns aus dem Dienst nehmen, wenn wir uns weigern, uns gebrauchen zu lassen, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Wandelt im Licht. Gott ist Licht. Das ist die Botschaft, sagt Johannes. Die haben wir empfangen. In ihm ist keine Finsternis. Und wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Amen.